sagt uns, was für eine Art von Leben er schenken will. Und deswegen heißt auch unsere Predigtreihe Leben in Fülle. Er sagt in Johannes 10, 10, ich bin gekommen, um Leben zu bringen und Leben in ganzer Fülle. Leben im Überfluss, ein Leben, das erfüllt, ein Leben in Fülle. Und obwohl wir, wenn wir ihn kennen mit dem Leben, an ihm, an der Quelle des Lebens angezapft sind, lassen wir manchmal zu, dass dieser Lebensstrom, der von ihm ausgeht, verschmutzt wird durch manche Kanalgewässer, die wir da auch noch irgendwo reinfließen lassen. Und sich schmutziges Kanalwasser mit dem Lebenswasser vermischt, das Jesus für uns hat. Wir lassen Dinge in unserem Leben zu, die uns diese Fülle wieder rauben, für die Gott uns eigentlich berufen hat. Wir lassen Dinge in unserem Leben zu, die diese Freiheit uns wieder wegnehmen, zu der Gott uns bestimmt hat. Und es können verschiedene Dinge sein. Man könnte jetzt verschiedene Sachen aufzählen. Aber ich möchte heute Morgen über einen Punkt sprechen, von dem ich glaube, dass er viele Leute darin blockiert, dieses Leben in Fülle wirklich zu erleben. Und das ist unsere Vergangenheit. Viele Menschen erleben nicht dieses Leben in Fülle, das Gott für sie hat, weil ihre Gegenwart von ihrer Vergangenheit bestimmt wird. So, ich bin vor einiger Zeit beim Bibellesen auf einen Mann gestoßen, so eine ganz kurze Geschichte im Alten Testament, ein paar Verse oder ein, zwei Kapitel insgesamt, aber mich hat die total inspiriert, bewegt. Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich wusste, ey, irgendwann mal, wenn ich kann, will ich darüber predigen. So, jetzt kam die Predigtreihe, hat sich angeboten. Ich wusste, diese Story, über die will ich sprechen. Und zwar ist es die Story von einem Mann namens Jephtha. Wir lesen davon in Richter 11. Dieser Jephtha hat in einer Zeit gelebt, als Israel noch keinen König hatte und die ganzen anderen Völker rings um sie rum, wie eigentlich die ganze Zeit der Israeliten über ihnen nicht gut gesinnt waren. Sie haben sich als Volk von Gott abgewandt, sind andere Wege gegangen. Gott hat in seiner Gerechtigkeit Gericht über sie kommen lassen und sie haben zu Gott geschrien, um einen Retter gerufen, weil die Ammoniter in ihr Land gekommen sind, sie überrannt haben und sie unterdrückt haben. Das war die Zeit von Jephtha. Und wir wollen uns kurz was über ihn anschauen. Wir wollen uns kurz ein paar Verse anschauen, wo wir über diesen Mann was lesen. Und zwar Richter 11, 1 bis 3. Nun war Jephtha, der Gileaditer, ein tapferer Held. Aber er war der Sohn einer Hure. Und zwar hatte Gilead den Jephtha gezeugt. Als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, da stießen sie den Jephtha aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Da floh Jephtha vor seinen Brüdern und wohnte im Land Tob. Und nichtsnutzige Männer versammelten sich bei ihm und gingen mit ihm auf Streifzüge. So, Jephtha ist Israelit und er ist in der Kultur und in der Zeit groß geworden, in der die Ehre über alles ging, okay, in der die Ehre, deine Familienehre, das ist, worüber du dich definierst. Und jetzt kommt er auf die Welt als Sohn einer Prostituierten. Ich glaube, in so einer Zeit ist es wohl das Schlimmste, was einem Mann passieren kann, in so einer Kultur, wo es um deine Familienehre, um deine eigene Ehre geht, das Schlimmste, was dir passieren kann, der Sohn einer Prostituierten zu sein. So, das ist ja bis heute noch im Orient so, du definierst dich über deine Familie. So, du als Vater von jemandem bist du Abu so und so oder der Sohn von jemandem bist du Ibn so und so. Und du definierst dich über deine Familie. Die Ehre ist alles. So, ein Freund von mir, Kurde, ist Christ geworden und hat massiv Probleme mit seiner Familie, nicht weil die jetzt gläubige Muslime wären und ihm deswegen das Leben irgendwo schwer machen, weil er jetzt den Islam verlassen hat, sondern sind eher moderate und liberalere Muslime, sondern weil er die Familienehre beschmutzt. Weil die ganze Familie jetzt anfängt darüber zu reden, ey, euer Sohn ist Christ geworden. Also die Familienehre ist etwas, was die Leute sich darüber definiert haben. Sein Leben lang läuft er rum in diesem Gefühl der Scham. Die anderen Leute bezeichnen ihn als den Sohn einer Hure. Stell dir das mal vor, dein Leben lang von den anderen nicht akzeptiert zu werden, von den anderen ausgestoßen zu werden, von seinen eigenen Brüdern wurde er nicht als einer von ihnen angenommen. Dich soll es eigentlich gar nicht geben. Du bist der Sohn einer anderen Frau, du gehörst nicht zu unserer Familie. Seine Halbbrüder sagen das straightforward. Und er ist sein Leben lang aufgewachsen mit Brüdern, welche die Söhne der Ehefrau seines Vaters waren. Und jeden Abend beim Gute-Nacht-Kuss stelle ich mir das so vor, kommt seine Stiefmutter auf die einzelnen Brüder zu, gibt ihnen noch einen Kuss auf die Stirn, geht von Bett zu Bett und überspringt sein Bett dann und geht zum nächsten Bruder. Er ist aufgewachsen in einer Familie, in der er nicht akzeptiert wurde, wo ihm das Gefühl vermittelt wurde, dich soll es eigentlich gar nicht geben, du bist fehl am Platz. Vielleicht hat sich sein Leben genauso angefühlt, wie viele Leute das formulieren, die mir sagen, ey, mein Leben ist ein Fehler, mich soll es eigentlich gar nicht geben. Dass ich da bin, ist falsch. Er wusste, ich bin nur da, weil mein Vater Scheiße gebaut hat und meine Mutter mit wildfremden Männern in die Kiste steigt. Und stell dir dieses Gefühl vor, wenn du aufwächst in so einer Familie, wo du stigmatisiert und ausgestoßen wirst, in der Kultur, wo du verachtet wirst. Das waren keine Issues, die er sich selber irgendwo gemacht hat. So self-fulfilling prophecies. Das ist, was seine Brüder ihm direkt ins Gesicht gesagt haben. Du gehörst nicht zu uns, verzieh dich. Du hast kein Recht an diesem Erbe. Und trotzdem, und das feiere ich so an Jephtha, lesen wir von ihm, dass er ein tapferer Held war. Er war ein Mann, der mutig sein Leben in die Hand genommen hat. Der sich nicht in so eine Opfermentalität reinbegeben hat, so alles ist scheiße, meine Kindheit war blöd und ich komme aus schlechten Verhältnissen und was soll ich jetzt machen? Und sich in Selbstmitleid irgendwo richtig noch reingesteigert hat, sondern er wollte sein Leben in die Hand nehmen, er wollte sein Bestes geben. Er war ein tapferer Held, ein mutiger Mann. Und es war er schon zu dieser Zeit, als es ihm so ging. Er ist vorgestochen in seinem Volk als ein tapferer Mensch. Und trotzdem sagen ihm seine Brüder genau das. Und das ist das Tragische. Egal, was er gemacht hat, er konnte tun, was er wollte. Er wurde nicht akzeptiert, er wurde nicht angenommen. Und vielen Menschen geht es vielleicht genau so. Sie wollen ihr Leben in die Hände nehmen, in ihre eigenen Hände nehmen. Und egal, wie sehr sie sich bemühen, Freunde zu finden, egal wie sehr sie sich bemühen, einen Abschluss zu schaffen, obwohl sie aus einem bildungsfernen Hintergrund kommen. Egal wie sehr sie sich bemühen, es besser zu machen als ihre Eltern. Es klappt einfach nicht. Wie Leute, die sagen, ich will nie so werden wie mein Vater. Und sie gucken sich später an und sagen, ich bin irgendwie genau so. Aber Jephtha hat all das dazu beigetragen, dass er auf krumme Wege in seinem Leben kam. Dass er sein Leben so richtig gegen die Wand fuhr. Er wurde vertrieben in dieses Land Tob, hat eine Gang gegründet mit einer Gruppe von, heißt es, nichtsnutzigen Männern, von Leuten, mit denen er auf Streifzügen war. Und er war nicht nur irgendwo Teil dieser Gruppe, so gruppenzwangmäßig dabei, er war der Redelsführer dieser Gruppe. Er hat eine Gang gegründet, die losgezogen ist, Leute überfallen hat, unschuldige Passanten, vielleicht sogar zusammengeschlagen, vergewaltigt, ermordet. Wir lesen es nicht, aber man kann sich das gut vorstellen bei so einer Räubergruppe. Und das war das Leben von Jephtha. Kann man an einen Punkt im Leben kommen, der tiefer ist als dieser? Er wollte irgendwo sein Leben in die Hand nehmen. Er war ein mutiger, tapferer Mann. Aber seine Lebensumstände haben irgendwo dazu geführt, dass er sich am Ende in der Situation wiederfand, wo er sich dachte, was mache ich eigentlich hier? Ich wollte doch eigentlich nur ein gutes Leben führen. Und jetzt hänge ich hier rum mit so einer Gang von Räubern. Viele von uns kennen solche Lebensumstände. Vielleicht nicht, dass wir in organisierter Kriminalität gelandet sind, aber dass wir auf eine andere Weise nicht von den Dämonen unserer Kindheit loskommen. Dass unsere Vergangenheit, unser ganzes Leben und unsere ganze Zukunft zu bestimmen scheint. Du wurdest in der Schule gemobbt, es wurden Lügen oder ja, schlechte Kommentare irgendwie über dich ausgesprochen. Aus dem wird nie was. Ach, die findet nie einen Mann. Und diese Lügen, diese Lebenslügen haben sich bei dir tief ins Herz eingebrannt und sie bestimmen dich. Tief in dir drin stecken immer noch Ängste, abgelehnt zu werden. Und es beeinflusst dein Verhalten, deine Beziehungen und dein Selbstbewusstsein bis heute. Dein Vater war nie zu Hause oder deine Mutter hat sich nicht so wirklich um dich gekümmert und du denkst dir, ey, ich will nie Kinder bekommen, weil ich will nicht dieselben Fehler machen, wie meine Eltern gemacht haben. Du bist in einer vorehelichen Beziehungen zu weit gegangen und du denkst dir, scheiße, ich werde niemals meine Sexualität in der Weise erleben können, wie Gott sie sich für mich in einem schützenden Rahmen eigentlich gedacht hätte. Du wurdest sexuell missbraucht von deinen Eltern, von Freunden der Familie, von anderen Verwandten. Und bis jetzt hast du Probleme, anderen zu vertrauen oder dich zu öffnen. Du hast Angst, verlassen zu werden, weil dein Vater oder deine Mutter die Familie verlassen hat oder ein Freund dich enttäuscht hat. Und du hast Angst, dich irgendwo an Menschen zu binden. Vielleicht fühlt es sich für dich auch so an wie bei Jephtha, dass du denkst, mein Leben ist ein Fehler, mich sollte es nicht geben. Vielleicht ist es so, dass du in deinem Leben an manche Orte nur deshalb gekommen bist, weil dein Background kaputt und zerrüttet war. Und vielleicht fühlt sich das für dich sogar so an, als wäre dein Leben vorbestimmt und du kommst aus diesem Hamsterrad gar nicht mehr raus. Und es ist so eine Denke, glaube ich, die ganz oft vorherrscht, dass wir irgendwo denken, man kann ja gar nicht anders, als man es irgendwo in seiner Prägung, in seiner Erziehung oder in seiner Vergangenheit erlebt hat. So als wäre die Richtung unseres Lebens schon voll und ganz festgelegt und wir können uns nur noch in das einfügen. Wir sind im Grunde Opfer unserer Umstände. Das geht so weit, dass Leute einem ernsthaft erzählen wollen, Hitler, der war halt einfach jemand, der sich selber nicht lieben konnte, weil er in seiner Vergangenheit solche schrecklichen Dinge als Kind erlebt hat und damit kann das irgendwo erklärt werden, dass er so viel Mist gebaut hat. Und wir denken irgendwo, okay, Menschen können ja gar nicht anders, als bestimmte Wege in ihrem Leben einzuschlagen, weil sie gar keine Verantwortung für sich selber übernehmen können. Sie sind ein Produkt ihrer Kindheit, eine Summe unserer Erfahrungen. Wir können gar nicht dagegen ankommen. Und Jephthas Leben, es war zerstört. Er war am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Er war isoliert von einer Familie, die ihn noch nie haben wollte, an einem Ort weit weg von der eigenen Heimat, unterwegs mit einer Gruppe von Kriminellen, die er selber angeführt hat. Aber als die Not im Land groß wurde, da kamen dieselben Brüder, die ihn ausgestoßen haben, auf ihn zu. Als das Volk um Rettung schrie, um einen Retter, um einen Befreier, der sie befreit von den Ammonitern, da kamen dieselben Brüder, die ihn verstoßen haben, auf ihn zu und baten ihn um seine Hilfe. Jetzt gib dir das mal. So rein menschlich gesehen wäre das der Letzte gewesen, den man da fragen würde. Okay, so rein menschlich gesehen, da gäbe es 1000 Israeliten, die wahrscheinlich besser geeignet wären. Leute mit einer super Biografie, aus stabilen Verhältnissen, mit einem vorbildlichen Leben, die Gott dafür hätte berufen können. Ein schwerkrimineller Ganganführer, Sohn einer Prostituierten, wäre rein menschlich gesehen der Letzte, den man hätte fragen können. Und er war ja zu diesem Zeitpunkt Krimineller. Es war nicht einer, der jetzt irgendwie sein Leben, dass er da irgendwie mit seiner Vergangenheit gebrochen hat und jetzt ist er wieder auf dem Weg der Rehabilitierung. Er war noch da drin gesteckt. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Gottes Gedanken sind zum Glück nicht unsere Gedanken. Da, wo wir eine Sackgasse sehen, da sieht Gott einen Neuanfang. Da, wo wir denken, das war's, da sagt Gott, ey, ich habe die Geschichte ja noch lange nicht fertig geschrieben. Diesen Jephthah, den seine Mitmenschen abgeschrieben haben, der sich selber vielleicht schon abgeschrieben hat, der an sich selber nicht mehr geglaubt hat, Gott schaut ihn an und sagt, ey, ich sehe in ihm einen tapferen Helden und ich will mit ihm was Großes machen. Ich will ihn benutzen, um mein Volk zu befreien und in die Freiheit zu führen. Wir haben einen Gott, der es liebt, sich durch unperfekte und zerbrochene Menschen zu verherrlichen und durch unperfekte und zerbrochene Menschen zu arbeiten. Von Anfang an, die ganze Bibel ist so ehrlich darin. Da lesen wir nicht davon, dass alle Propheten und alle Leute, die mit Gott unterwegs waren, die perfekten Idealisten waren, sondern wir lesen von Menschen, die zerbrochen und kaputt waren und Gott hat diese zerbrochenen Steine genommen, um ein schönes Mosaik zu zimmern, deswegen heißen wir Mosaikkirche, weil wir eine Gemeinschaft von Menschen sein wollen und sind, die in ihrer Zerbrochenheit von Gott zusammengerufen werden zu einer schönen Einheit, in der Gott sich verherrlicht. Und wir lesen in Vers 29 und 32, da kam der Geist des Herrn auf Jephthah und er zog durch Gilead und Manasse und durch Mizpah, das in Gilead liegt. Und von Mizpah, das in Gilead liegt, zog er gegen die Ammoniter. So zog Jephthah gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hand. Der Herr gab sie in seine Hand. Also Gott erfüllt diesen Mann mit dem Heiligen Geist und er gebraucht ihn dazu, die Israeliten aus der Unterdrückung der Ammoniter zu befreien. Er gebraucht diesen Mann, um sich selber zu verherrlichen, sich selber seinen wunderbaren Namen groß zu machen und sein von ihm erwähltes Volk zu retten. Diesen Mann, der Sohn einer Hure war, der von seinen Brüdern verstoßen wurde, der aus einem kaputten Familienhintergrund kam, in dem alle eine Null gesehen haben, der in sich selber eine Null gesehen hat, er wurde zum Anführer eines ganzen Volkes. Und er richtete Israel 6 Jahre lang. Und Gott setzte ihn ein über sein Volk und gebrauchte ihn in großartiger Weise. So Gott hat das Kaputte, das vorher da war, das Zerrüttete, was vorher da war, umgewandelt, geheilt und zusammengefügt. Niemand hätte an Jephthah geglaubt, nicht mehr er selber, aber Gott hat an ihn geglaubt. Er hat in ihm etwas gesehen, das andere nicht gesehen haben. Für Gott bestimmte seine Vergangenheit nicht seine Zukunft. Wir lesen im Psalm 27, Vers 10, und selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Selbst wenn deine eigenen Eltern nicht an dich glauben, selbst wenn deine eigenen Eltern dich verlassen, die engsten Menschen, die dir nahe stehen, dann nimmt der Herr dich auf. Selbst wenn niemand daran glaubt, dass in deinem Leben Potenzial steckt, Gott, er sieht dieses Potenzial und er ruft dich raus, es zu entfalten. Und er ruft dich raus, um in seinem Namen Ehre zu machen. Gott hat mit deinem und mit meinem Leben was vor. Ganz egal, wie verbockt deine Vergangenheit ist, ob selbst verschuldet oder durch andere verschuldet, Gott hat mit deinem Leben was vor. Vielleicht hattest du nie einen Vater oder eine Mutter, die für dich da waren. Ich will dir heute Morgen sagen, es gibt einen Vater im Himmel, der mit weit geöffneten Armen vor dir steht und dich ruft. Und ich kann auch irgendwo sagen, das Ganze ist zum Teil auch meine eigene Story. Ich habe erlebt, dass der Mangel, der in meinem Leben da war, von Jesus ausgefüllt wurde. So, vielleicht bist du groß geworden in so einer Familie, wo du mit Liebe überschüttet wurdest, von vorne bis hinten. Ich komme aus einem Familienhintergrund, wo das nicht so ist. Ich habe so drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe in den letzten 15 Jahren nicht einmal von meinen Eltern den Satz, ich habe dich lieb gehört. Nicht einmal. Ich habe nicht einmal den Satz gehört, ich bin stolz auf dich. Nicht einmal. Vielleicht habe ich es auch davor nie gehört, weiß ich nicht. Da war ich noch zu klein, als dass ich mich erinnern könnte. Ich kann mich nicht erinnern, das je von meinen Eltern gehört zu haben. Und ich bin aufgewachsen ohne meinen Vater. Als ich 20 war, hat er sich bei mir gemeldet. Also nicht, wie du von meinem Vater denkst, von einem Jahr, ist schon ein bisschen länger her, aber in Form einer Facebook-Freundschaftsanfrage. Okay, und was ich seitdem mit ihm an Kontakt hatte, war eine Handvoll Likes unter meinen Bildern und ein Text, der kürzer ist wie jeder Smalltalk, den ich mit jedem Gast hier heute geführt habe. So, als ich 3 war, hat meine Mutter meinen Stiefvater geheiratet, der ein lieber Kerl ist und mit dem sie bis heute auch verheiratet zusammen ist. Aber als ich ein Kind war, war es auch nicht einfach zwischen uns. Es ist auch jemand, der nie gelernt hat, was es heißt, ein guter Vater zu sein. Und um mal eine Situation rauszupicken, ich kann mich erinnern, ich war so ein kleiner Junge und meine Familie war unterwegs. Ich bereite draußen ein Picknick vor, um sie zu überraschen, wollte ihnen eine Freude machen und nehme mir da die Zeit und schneide die Gurken und die Karotten und mache draußen alles schön hin und eine Decke und Tee. Und dann kommen sie und laufen vorbei, gleichgültig. Und mein Stiefvater fand es richtig scheiße, sagt, ich hock mich doch da jetzt nicht raus auf die Wiese. Das ist so eine dumme Idee. Und ich habe nur richtig Ärger bekommen dafür, dass ich überhaupt auf die Idee kam, ihnen jetzt eine Freude zu machen. Und ich sag dir, solche Erlebnisse, die machen das mit dir als Kind. Ich habe mich in so eine Anti-Haltung reingefressen. Ich weiß auch, irgendwann kam der Abend, wo meine Schwester mich abholen wollte, wie jeden Abend zum Abendessen. Ich sage, nee, ich komme nicht. Und ich habe angefangen, mir mein eigenes Essen zu kaufen, in meinem Zimmer für mich selber zu essen und mich komplett von meiner Familie isoliert. Und in meinem Leben ging es drunter und drüber. Ich bin auf dumme Abwege gekommen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich der Grund war, dass meine Mutter heulen musste. Wirklich. Ich war der schlimmste Sohn, den du dir vorstellen kannst. Und das sage ich jetzt nicht zum Übertreiben, irgendwie für den dramaturgischen Effekt, weil ich halt ab und zu mal ein bisschen genervt war. Nein, ich war wirklich ein richtig schlimmer Sohn. Ich habe versucht, in allen möglichen Dingen Erfüllung zu finden, hatte irgendwelche komischen Hobbys, habe Gras geraucht ohne Ende. Und irgendwann habe ich die Schule abgebrochen. Und ich war wirklich an so einem Tiefpunkt in meinem Leben, wo irgendwie vor meinem geistigen Auge schon klar war, jetzt geht's nur noch Talfahrt bergab. Und genau das war die Zeit, in der ich angefangen habe, nach Gott zu suchen. Wo ich mich gefragt habe, gibt es einen Gott? Denn wenn es einen Gott gibt, ich habe nicht an ihn geglaubt, aber wenn es einen Gott gibt, dann hat es ja alles mit meinem Leben zu tun. Für mich ist es irgendwo, also ich kann Atheist sein oder Christ, oder Atheist oder Gläubiger oder vielleicht was in der Mitte sagen, ich weiß es nicht. Aber ich könnte nicht an Gott glauben und so tun, als hätte das keine Auswirkungen auf mein Leben. Wenn es einen Gott gibt, dann hat das alle Auswirkungen auf mein Leben. Dann bedeutet es, er ist mein Designer, der weiß, warum ich hier bin. Und diese Gedanken kamen in meinen Kopf und ich habe mich gefragt, okay, vielleicht gibt es ihn ja doch, ich kann ja mal nach ihm fragen, nach ihm suchen. Und ich wusste, wenn ich nach ihm fragen und suchen will, dann muss ich zu diesem Jesus-Freak aus meiner Klasse gehen, der mich schon mal vor ein paar Jahren eingeladen hat in seinen Jugendgottesdienst. Ich war da mit dabei, aber hatte da nicht so Bock drauf. Und ich wusste, wenn, dann sollte ich mal zu diesen Leuten gehen. Dann war ich mit dabei, hab mir das angeguckt, hab angefangen in der Bibel zu lesen, Gott zu suchen. Und hab ihn erlebt. Ich hab erlebt, wie er in mein Leben gekommen ist, wie er mein Leben verändert hat, wie er alles auf den Kopf gestellt hat. Okay, so wie Frauen in Afrika alles auf den Kopf stellen, so ist Gott derjenige, der alles auf den Kopf stellt. Okay, den wollte ich einfach reinbringen. Der steht auch hier vorbereitet auf dem Skript. Der kam mir in der Vorbereitung, fand ich witzig. Okay, Gott, ich will dir sagen, Gott, er hat mich innerlich geheilt und wiederhergestellt. Okay, meine Art zu denken verändert. Meine Art, auf andere zuzugehen, verändert. Ich habe mein Abi nachgeholt. Ich bin heute mit meiner Familie richtig gut. Ich habe Theologie studiert mit dem Ziel, Pastor zu werden. Und Gott hat mich rausgeholt aus einem Leben, das ich gegen die Wand gefahren habe. Er hat mich gerettet, meine inneren Wunden geheilt und mich dazu befähigt, anderen zu helfen, ihre Wunden Gott entgegenzustrecken, dass er sie heilt. Weißt du, die Ironie ist sogar, dass, obwohl ich keinen Vater habe, Gott mich unter Muslimen viel gebraucht, wo die Familienehre und so weiter alles ist, worauf es ankommt. Und ich will jetzt sagen, Gott, er gebraucht Menschen, die ohne Vater aufgewachsen sind, um geistlicher Vater für andere zu werden. Gott gebraucht Menschen, die in ihrer Sexualität und in ihrem Beziehungsleben, wo es drunter und drüber ging, um anderen zu helfen, gesunde Ehen und gesunde Beziehungen zu leben. Jesus will dich nicht nur befähigen, deine eigenen Baustellen im Leben anzugehen, er will dich gebrauchen, um anderen zu helfen, ihre anzupacken. Er hat mit dir noch was Großes vor. Du, der du vielleicht als Kind keine Liebe erfahren hast, sollst der sein, der in seiner Straße das offene Haus anbietet für alle Kinder in der Nachbarschaft und der Papa ist, mit dem seine Kids angeben. Du, der du vielleicht kein Selbstbewusstsein hattest, weil andere schlechte Dinge mit dir gemacht haben oder über dich ausgesprochen haben, du bist berufen, anderen den Wert zuzusprechen, den Gott in dir sieht, den Gott in dich reingelegt hat. Die einzige Qualifikation, den Gott in sie reingelegt hat, die einzige Qualifikation, die du brauchst, ist nicht eine perfekte Vergangenheit, sondern die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und weißt du, ich glaube auch manche Leute, die denken, ja okay, es gibt halt, ist ja mal wieder typisch, es gibt ja nur diese zwei Formen von Menschen, die mit Gott gehen. Entweder du bist in einem christlichen Elternhaus groß geworden und bist halt irgendwie hängen geblieben oder auf diesem Glauben, oder du bist halt in einer Krise gewesen und kommst jetzt zu Gott und du kompensierst da irgendwas, was du nie hattest, und dein christlicher Glaube ist eine Krücke, die dir hilft, irgendwo halbwegs gerade zu laufen. Und weißt du, ich kann sagen, und ich hoffe, du kannst es auch sagen, ich glaube heute an Gott nicht, weil ich den Glauben so schön finde, sondern weil ich objektiv davon überzeugt bin, dass es die eine objektive Wahrheit ist, dass Gott existiert, dass das Evangelium die Wahrheit ist, dass Jesus historisch gekreuzigt und auferstanden wurde. Und ich bin intellektuell komplett davon überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Wir würden zu keinem, der in Nordkorea aufgewachsen ist und dann da ausgebrochen ist aus diesem Regime und deswegen heute überzeugter Verfechter der Demokratie ist, sagen, ja, du bist ja nur Verfechter der Demokratie, weil du aus so einem Regime kommst. Wärst du in Jordanien groß geworden unter einem König, dann würdest du gar nichts von Demokratie halten. Vielleicht ist hier irgendein Reichsbürger drunter, der sagt, ich bin gegen Demokratie. Auch möglich, okay, sorry, no offense, aber ich glaube, wir alle halten viel von Demokratie und keiner würde sagen, nur weil Leute aus diesem Motiv heraus sich mit Demokratie beschäftigen und dafür einstehen, ist es an sich was Falsches. Die Frage ist nie, aus welchem Motiv Menschen Gott suchen, sondern ob dieser Gott real ist und ob er dich und mich tatsächlich ruft und sucht. Und egal, was dein Hintergrund ist, ob du aus einer zerrütteten oder aus einer gesunden Familie kommst, ob du sagst, ey, ich suche nach einem Leben in Fülle oder denkst, mir geht's eigentlich ganz gut. Dieser Gott, er ruft genau dich und er will dir ein Leben in seiner Gegenwart schenken. Vielleicht sind manchmal Struggles und Krisen der Grund, warum Menschen nach Gott suchen und sich fragen, ey, wo stehe ich eigentlich im Leben? Aber seine Existenz und die Wahrheit und die Power des Evangeliums, die stehen unabhängig davon fest. Und ich finde so genial dabei aber an Gott, dass er uns nicht nur einlädt, uns religionsphilosophische Vorträge über ihn anzuhören und unseren Kopf zu füllen mit historischen und philosophischen Argumenten für seine Existenz und für die Wahrheit des Christentums. Er möchte uns ein Leben in seiner Gegenwart schenken. Das ist so genial. Dieser Gott ist nicht nur real, er ist auch noch gut. Er ist ein guter Gott, der dich in seine Fülle hineinbringen will. Und auch wenn du deine Vergangenheit nicht ändern kannst, Gott, er kann deine Zukunft verändern. Wichtig ist nicht, wo du herkommst, wichtig ist, worauf du zusteuerst. Und wenn Jesus Christus dein Fokus ist, wenn er deine Perspektive ist, ey, dann steht eine rosige Zukunft vor dir. Du bist nicht gebunden an eine Prägung, du bist nicht gebunden an deine Erziehung, du bist nicht gebunden an Fehlentscheidungen in der Vergangenheit. Das ist eine Lüge und diese Lügen, die darfst du brechen im Namen Jesus. Du bist nicht gebunden an deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Wenn Jesus dein Leben gehört, dann bestimmt er deine Zukunft. Und er hat noch was mit dir vor. Er will dich befreien von Lebenslügen, die vielleicht in deinem Kopf schwirren, von Scham und Ängsten, die dich plagen, von inneren Wunden, die du mit dir rumschleppst. Deine Ängste, selber als Elternteil zu scheitern. Deine Scham über deinen Familienhintergrund offen zu sprechen. Dein inneres Verkrampftsein, das dich davon abhält, Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen. Jesus will dich davon heilen und befreien. Und ich lade dich ein, aufzustehen und deine Augen zu schließen. Lass uns alle mal gemeinsam ruhig werden vor Gott. Und vielleicht sitzt du hier die letzte halbe Stunde und du gehst über manche Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, okay, da gibt es manche Lebenslüge, von der ich weiß und ich will sie brechen im Namen Jesus. Da gibt es manche Ängste, manche Scham, manche Prägungen, die in mir drinnen stecken und ich will sie Gott heute bringen und sagen, meine Vergangenheit liegt hinter mir. Schließ du diese Tür meiner Vergangenheit und führe mich in diese Zukunft, die du für mich hast. Wenn du heute hier bist und du kannst es sagen, ich will es dir zusprechen, du bist nicht, was du getan hast. Du bist nicht, was andere mit dir getan haben. Du bist nicht, was du in deiner Vergangenheit an Fehlentscheidungen getroffen hast. Du bist, was Gott über dich sagt. Und wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann bist du Gottes geliebtes Kind. All denen, die an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Hey, ich lade dich ein. Ich will zwei Einladungen heute aussprechen. Die erste Einladung ist, vielleicht bist du hier und du kennst Jesus gar nicht. Du glaubst vielleicht irgendwie an Gott, aber das ist was irgendwo fern von deinem Leben ist. Und du bist heute hier und willst sagen, ja, ich will mich entscheiden, ihm mein Leben zu geben. Ich will Christ werden. Nicht nur auf dem Papier Christ sein, sondern mit ganzem Herzen ihm nachfolgen. Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Und wenn du sagst, ja, das ist mein Statement, das will ich heute machen. Ich will mich bekehren, ich will ihm mein Leben geben. Dann darfst du mal deine Hand strecken als ein Zeichen vor unserem Gott. Yes, Halleluja. Und meine zweite Frage ist, wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, ey, da gibt es Dinge, die dich irgendwo in Unfreiheit gebunden halten. Da gibt es Dinge, die dir diese Fülle rauben. Deine Vergangenheit, sie raubt dich von dieser Fülle, sie blockiert dich von dieser Fülle, die Gott für dich vorbereitet hat, zu der Gott dich berufen hat. Und du willst heute Gott sagen, ich leg dir meine Vergangenheit hin, ich will dir meine Zukunft geben, Herr. Und du willst Gott bitten, dir diese Freiheit zu schenken, die Jephtha erlebt hat. Wenn du das sagen willst, dann streck mal deine Hand als so ein Zeichen. Ganz egal, in welchem Bereich deines Lebens du da irgendeinen Punkt siehst, den du Gott geben möchtest. Halleluja. Halleluja. Und Jesus, ich danke dir für all diese Hände. Ich danke dir dafür, dass da, wo wir zu dir kommen mit unseren Wunden, dass du sie heilst. Dass da, wo wir kommen mit unserer Vergangenheit, du uns befreist von Ängsten, von Scham, von falschen Gedanken, die wir über uns selber ausgesprochen haben, die andere über uns ausgesprochen haben, Herr. Wir wollen heute Morgen alle Ketten brechen im Namen Jesus, Herr. Wir wollen deine Wahrheit über uns aussprechen und proklamieren, dass wir deine geliebten Kinder sind, dass unsere Zukunft in deiner Hand liegt und wir wollen sie dir ganz hingeben. Amen.